Vis-à-vis.
Eine Frau aus Berlin-Neukölln, die ihre Leidenschaft den Walnüssen widmet. Und da habe ich gedacht, die muss ich mal kennenlernen. Schön, dass Sie da sind, Vivian Böllersen.
Ja, hallo.
Es gibt ein typisches Geräusch. Sie haben das mitgebracht.
Ja, das liebe ich so.
Das lieben Sie?
Ja.
Was macht es mit Ihnen, wenn Sie das hören?
Naja, man weiß, es ist Herbst, ja, es geht los und besonders, wenn man dann auf den Märkten steht und da so ein Korb Nüsse ineinander schüttet und es klackert und alle gucken gleich und man hat so genau diese Gänsehaut von, ja, jetzt ist Nusszeit.
Jetzt ist Nusszeit, aber wir haben es schon bemerkt, Sie haben ganz saubere Hände. Normalerweise, wenn man Nüsse erntet und diese Schale, die um die Walnüsse sich schließt, wenn man die abpult, dann kriegt man total braune Hände. Ihre Hände sind sauber.
Ja, weil es leider dieses Jahr halt wirklich bisher sehr wenig zu ernten gab. Also ich habe jetzt so 1-2 Partien Nüsse gewaschen und das ging dann noch gut ab hinterher.
Es war zu kalt für die Nüsse?
Ja, richtig. Wir hatten im April so ganz fiese Frostnächte und weil das Frühjahr davor so warm war, waren die Bäume schon relativ weit und die meisten Walnussbäume vertragen halt wirklich so nix unter 0 Grad und dann war die Blüte und die Frucht dahin.
Man merkt es sofort, Sie lieben Walnüsse. Sie tragen Walnussohrringe. Ist es eigentlich Zufall, dass Sie die heute tragen?
Nein. Das gehört dann einfach zu der Aufstellung.
Also Sie haben einen Korb mit Walnüssen mitgebracht. Sie haben Walnussohrringe. Sie beschäftigen sich mit Walnüssen seit über 10 Jahren. Wie entwickelt man eine Leidenschaft zu diesem Baum, zu dieser Frucht?
Aus Neugier im Prinzip. Also ich bin mit einem Nussbaum in Berlin groß geworden und für mich war das erstmal was ganz Normales, was mich jetzt gar nicht so mein Interesse geweckt hätte. Aber im Studium, ich habe dann Landwirtschaft in Eberswalde studiert, Ökolandbau und Vermarktung und da wurde mir doch immer bewusster, dass es irgendwie im Anbau gar keine Rolle spielt. Und wenn man dann mal im Supermarkt drauf achtet und wirklich sieht, woher die Walnüsse kommen, die wir so kaufen und konsumieren, da war dann wirklich die Flamme gezündet und ich dachte, das will ich rausfinden.
Und Sie haben eine Plantage angelegt mit 200 Walnussbäumen und 30 verschiedenen Sorten bei Velten, ne?
In Velten, genau. Da habe ich dann mein erstes Stück Land bekommen können nach dem Studium und habe da diese Sortentestanlage am Ende gepflanzt, die jetzt 9 Jahre alt ist und ja, sich gut entwickelt.
Welchen Unterschied gibt es zwischen den einzelnen Walnusssorten?
Also für den Autonormalverbraucher, sage ich mal, unterscheiden die sich jetzt nicht alle optisch, aber manche halt schon. Und da kann man zum Beispiel über die Größe reden. Das ist natürlich hier bei so ganz kleinen Murmeln, die man eher in den Gärten findet oder so ganz großen, die jetzt aus der Börde, aus der Magdeburger Börde stammen. Dann hat man welche mit sehr tiefen Rillen, wo einfach das so ein bisschen uriger aussieht, was man vielleicht gerne auf dem Weihnachtsteller hat. Der Anbau tatsächlich steht lieber eher auf so ganz glattschalige, runde Walnüsse, weil dann eben nicht so viel Dreck hängen bleibt und man nicht so viel sauber machen muss. Ja, und dann hoffe ich, ich habe hier auch ein schönes Exemplar. Muss ich mal gucken. Da gibt es nämlich auch Innenunterschiede. Natürlich im Geschmack.
Oh, die sind rot.
Ja, das sind rotkernige Walnüsse. Und das ist natürlich für die meisten ein totales Aha-Neuerlebnis, dass es da eben auch verschiedene Kernfarben gibt. Und
wie heißt diese Sorte? Wissen Sie das ad hoc?
Ja, das ist die Hospuzin. Die stammt ursprünglich aus Tschechien. Und ich habe halt einige tschechische Sorten mit drin, weil ich denke, dass es von der klimatischen Lage einfach sehr naheliegend ist, dass die hier auch gedeihen. Und ja, die Rotkernigen sind leider sehr frostempfindlich. Also da hat man dann eben nicht die großen Erträge in so einem Frostjahr. Aber wunderschön und immer ein Hingucker.
Mhm. Wie lange hält sich denn so eine Walnuss?
Ja, wenn man sie gut trocknet, wenn man das so in der Ernte alles gut beherzigt, dann kann man da von einem Jahr ausgehen. Manche Sorten, die richtig fest verschlossen sind, die sind dann auch mal 2 Jahre. Naja, und so eine hier wie die Mars, die man quasi mit der Hand öffnen kann, die sind dann vielleicht eher nach einem halben Jahr ranzig. Also da kann man sich wirklich so wie beim Apfel überlegen, welche ist jetzt die Lagersorte und welche nicht.
Wie erklären Sie sich denn das, dass diese Walnüsse so in ihrer Vielfalt in Vergessenheit geraten sind oder gar nicht so bei uns präsent sind?
Naja, das hat mehrere Gründe. Ja. Die Walnuss war halt eigentlich immer ein Selbstversorgerbaum, so klassisch. Ne? Das hat jetzt irgendwie nie groß auf die Agrarflächen Einzug gefunden, sondern man hatte den im Garten und irgendwann war ja Gartenarbeit, sage ich mal, nicht so, man hat sich da nicht mehr so drauf gefreut und dann war es halt viel Laub und große Bäume und dann sind die halt auch schnell abgehauen worden. Aber ich glaube zu beobachten, dass es da in den letzten Jahren schon auch einen Wandel gibt und die Leute wieder bewusster irgendwie ihre Obstbäume pflegen und ernten wollen und sich mit den Sorten halt und Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Also vielleicht ist die Zeit jetzt wieder reif für die Walnuss.
So ein Walnussbaum ist wunderschön. Ich habe auch einen und sitze da gerne drunter, weil der wahnsinnig viel Schatten spendet.
Ja, und auch durch die große Blattfläche verdunstet halt echt viel Wasser und das kühlt. Also es ist wirklich spürbar und auch messbar kälter unter einem Walnussbaum. Und wenn wir jetzt so Hitzeperioden haben, dann ist das wirklich was, wo man drüber nachdenken sollte, die auch in die Nähe von Gebäuden zu pflanzen, ne, weil sie halt Fassaden auch kühlen können. So hat man das früher auch in den Höfen gemacht.
Ah, darum standen diese Walnussbäume in den Höfen in der Mitte?
Ja. Also einmal wegen dem Kühlungseffekt, aber auch, weil in der Mitte oft der Mistplatz war und die ätherischen Öle der grünen Pflanzenteile, die vergrämen auch Mücken und Fliegen, also die halten Ungeziefer fern einfach. Deshalb hat man das Laub auch in das Einstreu der Tiere gestreut oder mit in den Kleiderschrank gegen Motten gehangen. Also man hat den Walnussbaum wirklich in sehr vielerlei Hinsicht genutzt.
Dieser Baum könnte man meinen, kommt ja mit Wärme zurecht, kommt aus wärmeren Gegenden. Wäre das auch ein guter Baum, der dem Klimawandel standhält?
Ja, absolut. Also da bin ich auch ganz fasziniert, dass ich immer wieder diese Schnittstellen habe zur Forstwirtschaft. Denn es gibt eine IG Nuss seit 40 Jahren, wo die Förster, die sich damals schon für Nusspflanzungen im Wald interessiert haben, immer belächelt wurden, ja. Aber heute, wo wir halt merken, der Wald stirbt oder es funktioniert nicht mehr so in der Waldwirtschaft, wie wir das die letzten 100 Jahre gemacht haben, sind diese Menschen, die halt vor 40 Jahren Walnussbäume gepflanzt haben oder auch Schwarznuss- und Kaya-Arten, super gefragt, ja, weil sie halt schon erwachsene Bäume haben und man gucken kann, okay, auf welchem Standort funktioniert das denn mit der Nuss im Wald? Und die brauchen halt Licht, das ist das Wichtige, ja, die werden sonst überwachsen. Deshalb, sie sind überhaupt nicht konkurrenzfähig, aber das ist in anderen Baumarten mit Buche, Eiche auch so, dass die einfach langsam wachsen und man deshalb mehr Arbeit reinstecken muss, aber am Ende halt ein sehr viel hochwertiges Holz erhält, was eben auch hochpreisiger vermarktet werden kann.
Wäre es dann auch möglich, Walnüsse in der Stadt zu pflanzen? Als Stadtbaum, wo sie doch so viel Schatten spenden? Oder?
Also ich werbe sehr dafür. Walnüsse sind in so vielen Ländern viel, viel präsenter und wertgeschätzter als bei uns. Und da hatte ich tatsächlich mein Projekt in Gelsenkirchen, die halt die alten Zechen, die dann einfach stillgelegt wurden und brachen waren, neu bepflanzen wollten und dann eben über Walnüsse nachgedacht haben, weil es da eben auch eine multikulturelle Gesellschaft gibt und die was pflanzen wollten, was die Leute zusammenbringt.
Das ist ja interessant, was für ein großes Universum sich anhand eines Baumes auffächert. Sind Sie immer wieder noch überrascht, welche Gedanken Ihnen bei der Beschäftigung mit einem Walnussbaum kommen?
Ja, absolut. Also den letzten Aha-Effekt hatte ich, als wir Nüsse geknackt haben an der Knackmaschine und ich eine Anfrage bekommen habe von jemandem, der indonesischer Abstammung ist, ob er sich die Kämben daraus sammeln darf. Also das Häutchen, was quasi die beiden Walnusshälften trennt.
Weil, also die Walnusshälften, die so aussehen wie Gehirnhälften?
Genau.
Ja. Ach, wie heißt das nochmal?
Eine Kembe.
Kembe,
okay. Ja, und weil es anscheinend in Indonesien total gang und gäbe ist und da auch wirklich als Superfood quasi gehypt wird, daraus einen Tee aufzugießen, der so Heilwirkungen hat von Übelkeit, gegen Übelkeit, Kopfschmerzen. Und da dachte ich auch so, Mensch, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und ja, habe den dann auch mal probiert und der ist ganz lecker sogar.
Ach, das ist interessant. Also die Walnuss kann man von oben bis unten nutzen. Wie alt wird so ein Baum?
Der kann schon über 100 Jahre werden, kommt dann auf die Pflege und den Standort an und so, aber Walnussbaum will schon lange dastehen.
Und merken Sie durch Ihr Engagement, den Einsatz für die Walnuss, dass das Interesse auch wächst an dem Baum?
Ja, also ich würde das jetzt nicht nur auf mein Engagement schieben, aber es ist natürlich aktuell die Zeit wirklich mehr für, naja, pflanzliche Proteine eigentlich im Allgemeinen. Ne? Wir haben einfach Ernährungstrends, die dafür sprechen, dass wir weniger tierische Erzeugnisse zu uns nehmen. Wir haben inzwischen auch in der ländlichen Struktur einfach Fördermaßnahmen, die halt das unterstützen, dass auch Bäume in die Landwirtschaft kommen. Streuobstwiesen zum Beispiel werden auch gefördert, weil sie eben zu wenig ökonomischen Nutzen haben, aber einen sehr hohen ökologischen Nutzen. Und das war halt vor 30, 40 Jahren einfach noch nicht so diese Grundbedingungen.
Aber meine Walnüsse waren schwarz im letzten Jahr, da waren irgendwelche Fliegen, Würmer, also so ganz unangreifbar ist der Baum dann doch nicht, oder?
Ja, leider. Also das war wirklich jetzt Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ein Baum, der eigentlich so gut wie keine Krankheiten bekommen hat. Und jetzt hat sich seit so den letzten 5 bis 10 Jahren die Walnussfruchtfliege sehr stark in Deutschland ausgebreitet. Und ja, das ist ein echtes Ärgernis, weil ich motiviere ja alle Landwirte dazu, eben Walnussbäume zu pflanzen. Und die werden auch jetzt mehr einfach in Heckenstrukturen und so eingebracht. Aber gegen diese Fliege wird halt echt wenig getan. Und die führt halt dazu, dass ihre Maden fressen sich durch die grüne Schale. Die gehen nicht in die Nuss rein, sondern zerlegen sozusagen diese äußere Hülle. Und dadurch wird die eben so matschig und feucht und klebrig. Und das macht einfach, dass die Nuss dann schimmeln kann als Folge und bis zum Vermarktungsausschluss führt tatsächlich.
Und was gibt es da für Mittel gegen die Walnussfruchtfliege?
Ja, also in Frankreich jetzt zum Beispiel, das ist ja so noch das Naheliegendste, gibt es auch große Öko-Anbaugebiete und da gibt es Mittel, die zugelassen sind, einfach von offizieller Stelle, die ökologisch sind und mit einem Lockstoff versehen, sodass die Fliege getötet wird, bevor sie halt Eier legt und eben diese Maden da schlüpfen können. Und weil das aber in Deutschland einfach bisher gar keine Nachfrage gibt sozusagen, weil es ja keinen großen Anbau gibt, gibt es jetzt keinen Pflanzenschutzmittelhersteller, der sagt, ja, da investiere ich irgendwie zigtausend Euro, ohne zu wissen, ob das dann auch dafür eine Käuferschaft gibt. Und da muss halt so ein bisschen der Finger in die Wunde gelegt werden. Wenn wir jetzt vielleicht in den nächsten 10 Jahren mehr Walnüsse aus Deutschland haben, dann sollen die ja auch gesund sein und nicht zerfressen.
Ihr allerliebstes Lieblingsrezept, das muss ich wissen.
Ich finde das immer viel zu schade, mit der Walnuss zu viel zu machen, weil also erstens gehen halt die essentiellen Fettsäuren kaputt, wenn man jetzt zu viel mit Erhitzen macht, ja. Und dann will ich den Geschmack gar nicht so da überdecken. Also am allerliebsten, und das ist auch das, was am meisten bei uns am Frühstückstisch geht, ist eben dieses Walnussmus einfach über den Haferbrei, so morgens auch für die Kinder. Und das ist süßlich, das ist irgendwie voll gesund, weil da ist nichts anderes drin außer Nuss. Und davon löffeln wir schon einiges weg.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.